Dazu begrüßt Sie heute am Mikrofon Christoph Paul Hartmann. Wir haben heute ein sehr fernes und auch ein sehr schwieriges Thema zugegebenermaßen. Es geht um den Völkermord in Ruanda. Dadurch starben 1994 innerhalb von 100 Tagen geschätzt 800.000 Menschen. Oft wurden ganze Familien ausgelöscht oder Kinder mussten zusehen, wie ihre Eltern bestialisch ermordet wurden. Es gab viele Opfer und viele Täter. Diese Menschen, Opfer und Täter, müssen heute jetzt wieder miteinander auskommen. Und wie man sich sicher vorstellen kann, ist das alles andere als einfach. Dazu werfen wir da gleich dann zunächst einen Blick auf die Ereignisse des Jahres 1994 und sprechen dann mit Beobachtern über das Ruanda von heute und was dieser Völkermord heute noch mit diesem Land macht. Denn der Afrikatag des päpstlichen Missionswerkes Missio widmet sich in diesem Jahr genau dieser Thematik. Dazu dann gleich mehr in den kommenden 2 Stunden Domradio das Thema. Herzlich willkommen. Es ist eine eigentlich unvorstellbar hohe Zahl. In 100 Tagen starben geschätzt 800.000 Menschen. In diesem Konflikt, der dem Völkermord zuvor kam, ging es um Hutu und Tutsi. Die Hutu stellen in Ruanda die Mehrheit der Menschen, die Tutsi sind eine kleine Minderheit. Was man jetzt denken könnte, das ist nämlich nicht der Fall. Die beiden Gruppen sind eigentlich keine Ethnien, sondern es sind soziale Gruppen. Dass es zwischen diesen beiden Gruppen zu so extrem großen Unterschieden und überhaupt zu diesem Konflikt kam, der dadurch stark befeuert wurde, das liegt auch an der Kolonialzeit. Da war Ruanda nämlich erstmal unter deutscher und später dann unter belgischer Herrschaft und die Kolonialherren haben die Tutsi relativ stark bevorzugt. Also eine historisch gesehen relativ schwierige Gemengelage. Einen kleinen Überblick über diesen Konflikt und was es mit Hutu und Tutsi eigentlich auf sich hat, hat jetzt Aurelia Rütters.
Die Tutsi gelten als kriegerisches, nomadisches Hirtenvolk. Die Hutu dagegen sollen eher sesshaft und bäuerlich sein. Als die Tutsi sich in der Region vor rund 600 Jahren ansiedelten, unterwarfen sie das Hutu-Volk. Sie übernahmen die Führung in dem Land.
Mal ehrlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hutu und einem Tutsi?
Also, wenn es nach den belgischen Kolonialherren geht, dann sind die Tutsi etwas größer und viel eleganter. Die Belgier haben eine Klassifizierung vorgenommen.
Und wie?
Sie haben eine Auswahl getroffen. Die mit schmalerer Nase und hellerer Haut. Sie haben bei den Leuten die Breite der Nase gemessen. Die Belgier haben die Tutsi nur benutzt, um das Land zu regieren. Und als sie abzogen, da übergaben sie die Macht an die Hutu. Und die haben sich natürlich an den Tutsi gerecht für die jahrelange Unterdrückung.
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Hotel Ruanda aus dem Jahr 2004. 1962 entließ Belgien Burundi und Ruanda wieder in die Unabhängigkeit. In den folgenden Jahrzehnten floss in beiden Ländern viel Blut. Es kam zu Massakern und Flüchtlingsströmen bis hin zum Völkermord an den Hutu. Sie stellten die Mehrheit der Bevölkerung. In Ruanda werden als Genozid die grausamen Gewalttaten vom 6. April bis Mitte Juli 1994 bezeichnet. In den rund 100 Tagen töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit zwischen 75% und 90% der Tutsi. Mit unter den Ermordeten waren auch die Hutu, die sich am Völkermord nicht beteiligten oder dagegen einsetzten. Man geht in Ruanda von mindestens 800.000 Opfern aus. Auslöser für diesen grausamen Genozid war die Ermordung des Präsidenten von Ruanda, Habyarimana. Sein Flugzeug wurde von Raketen abgeschossen, von wem ist bis heute unklar. Unmittelbar danach begann das Morden. Die Gewalttaten breiteten sich schnell über das gesamte Land aus. Die Täter kamen aus den Reihen der ruandischen Armee, der Präsidentengarde, der Nationalpolizei und der Verwaltung. Auch die Zivilbevölkerung musste sich am Völkermord beteiligen. Sie wurden mit Waffen bzw. Macheten ausgestattet. Auch in dem Nachbarstaat Burundi kam es zum Genozid. Zwischen 1994 und 2005 fielen ihm rund 300.000 Menschen zum Opfer. Darüber hinaus wurden über 400.000 Menschen in der Zeit zu Flüchtlingen im eigenen Land. Man nannte sie internally displaced persons. Erst im Juni 2006 stimmten die Regierung und die letzte Rebellenorganisation Burundis einem Ende der Feindseligkeiten zu. Das Ende der Mordaktionen von Seiten der Hutu führte in beiden Ländern, Burundi und Ruanda, zu großen Fluchtbewegungen. Aus Angst vor der Rache der Tutsi flohen zum Beispiel in Ruanda etwa 2 Millionen Menschen in die Nachbarländer, darunter auch viele Täter.
Also eine relativ komplizierte und ich muss auch zugeben, ein wenig unübersichtliche Gemengelage vor Ort. Was das jetzt genau heißt, darum geht es jetzt gleich, denn das sind ja alles Zahlen, das sind Fakten, aber was macht das mit den Menschen? Darum geht es gleich hier. Sie hören Domradio das Thema. Es geht um den Völkermord in Ruanda und die Folgen, die dieses Ereignis auch heute noch für das Land hat. Wie es zum Völkermord gekommen ist, das haben wir eben schon gehört. Doch was heißt das eigentlich konkret, wenn man so etwas erlebt? Und weshalb ist dieses Thema dann auch heute noch so wichtig? Was macht so etwas mit den Menschen, dass auch heute noch das eine so große Rolle spielt? Dazu, um das ein wenig besser zu verstehen, haben wir eine Überlebende viele Jahre nach dem Völkermord über ihre Erlebnisse befragt.
Pendant le génocide, il a les Interahamwe venir, ils sont tués.
Während des Genozids sind die Interahamwe gekommen und haben viele aus meiner Familie umgebracht, sofort an Ort und Stelle. Manchmal haben sie ein Mädchen aus der Familie genommen. Sie haben ein Bein auf der einen Seite genommen und dann das auf der anderen Seite, wie Jesus am Kreuz. Und dann haben sie die Mädchen vergewaltigt. Sie haben selbst vergewaltigt, aber auch mit einem Speer. Sie haben das den Mädchen in die Vagina geschoben und dann haben sie gedrückt und gedrückt. Sie haben so gelitten. Es gab so viel Leid, so viel Leid.
Neun Jahre war Mediatrice alt, als sich ihr Leben für immer veränderte. Ihre gesamte Familie wurde damals von den Interahamwe, den Hutu-Milizen, umgebracht. Zusammengesunken sitzt sie vor mir, ihre vielen Zöpfe verdecken die großen Augen. Während sie leise erzählt, klatscht sie immer wieder ratlos in die Hände.
Es gab viele Mädchen, die mit 18, sogar mit 12 von den Interahamwe vergewaltigt wurden. Sogar Mütter, alles vor uns, ohne Scham, obwohl die Kinder ihnen zugesehen haben. Viele Leute haben gesehen, wie sie all das getan haben. Und die waren wirklich stolz auf das, was sie da taten. Ich war 9 Jahre alt und ich habe all das gesehen.
Mediatrice blickt über die Täler und Hügel vor uns. Die Wolken liegen tief über den sattgrünen Hängen und dem dunklen See unten im Tal. Nur schwer kann ich mir vorstellen, was hier im ganzen Land passiert ist. Mediatrice erzählt, ohne dass ich ihr Fragen stelle. So haben wir es vorher ausgemacht.
Immer wieder sind die Interahamwe gekommen und immer musste ich überlegen, wie kann ich schlafen, wie kann ich mich verstecken. Das war schwer, wirklich sehr schwer. Es gab auch schwangere Mütter. Die Interahamwe haben ihnen mit Macheten den Bauch aufgeschnitten. Sie haben die Babys rausgeholt und manchmal haben sie die Babys in die Exkremente der Mütter geworfen. So viel Dummheit. Ich weiß nicht, wie ich das weiter erklären kann. Das verstört mich zu sehr.
Erinnerungen einer Überlebenden des Völkermords in Ruanda. Domradio das Thema zum Völkermord in Ruanda und seinen Folgen bis heute. Wir haben schon gehört, die Menschen haben damals ganz schreckliche Erfahrungen gemacht und das bewegt sie natürlich auch immer noch. Besonders, wir haben es eben gehört von einer, die damals ein Kind war, das trägt man natürlich länger mit sich umher. Aber auch in anderer Hinsicht ist das Thema heute noch sehr relevant, denn in der politischen Sphäre in Ruanda merkt man die Folgen auch heute noch. Zum Beispiel, weil damalige Akteure, zum Beispiel damalige Kriegsteilnehmer, auch heute noch wichtige Positionen besetzen. Darüber spreche ich gleich mit dem Ruanda-Referenten von Missio, gleich in der nächsten halben Stunde hier bei Domradio, das Thema. Heute mit dem Thema Ruanda, über 20 Jahre nach dem Völkermord. Was merkt man davon heute noch in der Öffentlichkeit und wo steht Ruanda politisch? Und natürlich, welche Rolle spielte die katholische Kirche? Darum geht es jetzt gleich. Am Mikrofon ist Christoph Paul Hartmann. Guten Tag. Über 20 Jahre ist der Völkermord in Ruanda jetzt her. Was spürt man davon heute noch im Land? Darüber spreche ich mit Felix Steiner. Er ist Ruanda-Referent beim katholischen Hilfswerk Missio. Einen schönen guten Tag, Herr Steiner.
Grüße Sie, Herr Hartmann.
Der Völkermord hat damals ganz gezielt Hass geschürt. Spürt man das auch heute noch im öffentlichen Leben in Ruanda?
Zunächst, wenn Sie landen, merken Sie nichts davon. Es wirkt alles sehr geordnet. Auf den Straßen sehen Sie Motorradfahrer mit Helmen bestückt. Die Tempi, die vorgegeben werden, wenn es heißt, fahren Sie 40, dann wird auch nicht mehr als das gefahren. Also es wirkt das ganze Land wie im Vergleich zu anderen Ländern, die ich schon bereist habe, über 20 an der Zahl in den 25 Jahren bei Missio, die ich arbeite, es wirkt wie ein Vorzeigestaat. Sie merken also vordergründig vom Hass nicht direkt viel. Es ist ja auch offiziell die Unterscheidung zwischen Tutsi und Hutu, also von staatlicher Seite verboten, das Ganze zu thematisieren. Und wenn man sich die jungen Leute anhört, die ungefähr 20 sind, also gar nicht den Genozid miterlebt haben, möchte man meinen, dass sie das Ganze als obsolet, diese Fragestellung Tutsi, Hutu als obsolet ansehen. Dennoch, man darf nicht vergessen, dass wir jedes Jahr am 16. April, weil 16.04.1994 sind die Ereignisse losgegangen, der Völkermord losgegangen, es Gedenkfeiern gibt. Und die Geschehnisse nochmal versucht, es wird versucht, sie aufzuarbeiten, unter anderem auch dahingehend, dass seit ein paar Jahren Versöhnungsdörfer eingerichtet wurden, wo es kleine Schiedsgerichte gibt. Also es werden Leute ausgesucht, die sich dann Ankläger und die meinen, etwas verteidigen zu können, anhören und darüber befinden. Also die ältere Bevölkerung ist sich schon noch des Völkermordes bewusst. Es steckt ihnen noch in der Tiefe. Aber vordergründig würde man meinen, es ist ein Vorzeigeland.
Aber ist es denn, was man so auch aus Ihren Schilderungen von diesen Gerichten am Land hört, ist da noch so eine gewisse vielleicht Grundskepsis gegeneinander?
Die ist schon vorhanden, auch wenn es offiziell, sagen wir mal, verboten ist, darüber zu reden. Und der Präsident Kagame ergibt sich ja als Einheitspräsident, wie er es mal gesagt hat. Er versucht schon Dinge, die noch nicht durchgearbeitet wurden oder Traumata, die noch nicht aufgearbeitet wurden, eine gewisse Gerechtigkeit, sagen wir mal, walten zu lassen. Und er überlässt es diesen kleinen Schiedsgerichten, darüber zu befinden. Die sind auch noch nicht durch. Es scheint noch Dinge zu besprechen zu geben.
Sie haben den Namen schon genannt, Paul Kagame. Damals war er der Anführer der Rebellen. Seit 2000 ist er Präsident von Ruanda. Und Kritiker werfen ihm vor, dass es unter seiner Herrschaft mit der Demokratie in Ruanda nicht unbedingt immer weit her ist. Wie würden Sie das beurteilen?
Dem möchte ich beipflichten. Also man darf nicht vergessen, wo er herkommt. Also er ist zwar in Ruanda geboren, flüchtete aber nach Uganda. In Uganda hatte er eine sehr große militärische Karriere gemacht und ist zum Chef des Geheimdienstes erkoren worden. 1994, als die Massaker losgingen, manche unterstellen ihm auch, dass er das provozierte, dass er die Rakete gegen das Flugzeug des alten Präsidenten abgeschossen hat, abschießen lassen, kann man nicht beweisen. Aber als er in das Land reinkam und nach 3 Monaten die Kontrolle unter dem Land hatte, wurde er erst einmal Vizepräsident und dann Verteidigungsminister. Er hatte also die Armee unter sich jahrelang. Und offiziell wurde er 2003 oder ließ sich wählen zum Präsidenten. Das ging an die 7 Jahre, 2010 erneut. Und jetzt 2017 würde eine dritte Wahl anstehen, die eigentlich von der Verfassung her nicht möglich ist. Aber er ist gewieft und schlau. Er hat 2015 eine Petition im Volk durchführen lassen, die ihm bestätigte, dass man ja eigentlich doch, dass alle möchten, dass es keine zeitliche Begrenzung für seine Präsidentschaft gibt. Also 2017 wird er wahrscheinlich neu gewählt werden. Ich würde doch, also um den Bogen nochmal zu schließen, eher von einem diktatorischen Präsidenten reden, denn es ist die Pressefreiheit eingeschränkt, die Journalisten werden eingeschüchtert, Opposition gibt es faktisch nicht, also bei der letzten Wahl durften 2 Parteien mitkandidieren, das waren Liberale und Sozialdemokraten, und alle anderen Parteien, die ein bisschen Rang und Namen hatten, das waren 6 an der Zahl, ja, die durften Koalitionsgespräche von vornherein mit der regierenden Partei führen. Also nach außen hin ist er ein glänzender Präsident der Einheit. In Wahrheit läuft es anders. Er ist sogar ein kriegsführender Präsident, denn er führt im Nachbarland Kongo zusammen mit dem Präsidenten Ugandas Krieg. Es geht vordergründig um Rohstoffe, Coltan vor allen Dingen, das im Osten des Kongo, also 200 Kilometer von der Hauptstadt westlich, also von der Hauptstadt Ruandas westlich gelegen. In diesem östlichen Virunga-Gebiet kann man sehr, sehr wertvolles Coltan abbauen und 70%, habe ich gehört, des gesamten Coltanabbaus ist unter Kontrolle Ugandas und Ruandas. Und die Burschen, die da über die Grenze laufen, um sich des Koltan zu bemächtigen, sind nicht zimperlich. Da werden auch noch Rachakte ausgeübt, also gegen alte Hutus, Hutu-Rebellen, sagen wir mal, die geflüchtet waren in den Kongo und da irgendwie leben.
Sagt Felix Steiner, er ist Ruanda-Referent beim katholischen Hilfswerk Missio und gleich sprechen wir auch weiter. Sie hören Domradio das Thema und es geht um den Völkermord in Ruanda und welche Folgen er bis heute hat. Dazu am Telefon ist Felix Steiner, Ruanda-Referent beim katholischen Hilfswerk Missio. Herr Steiner, ich möchte jetzt gerne mal den Blick auf die katholische Kirche richten. Ruanda, ein sehr katholisch geprägtes Land. Die katholische Kirche hatte aber zum Völkermord, hört man immer wieder, eine eher zwiespältige Haltung. Auf der einen Seite waren Katholiken auch oft Opfer, in manchen Fällen aber auch Täter. Außerdem wurde das massenhafte Sterben totgeschwiegen. Wirft man der Kirche vor. Wie würden Sie die Rolle der Kirche beurteilen, aus dem, was Sie auch von vor Ort wissen?
Kirche und Völkermord in einem Atemzug zu nennen, finde ich sehr heikel. Man muss sich zunächst etwas vergegenwärtigen. Es ging diese Morde, diese unbeschreiblichen Aggressionen über 3 Monate. Die Kirche war da seinerzeit unter Schockstarre. Wir hatten auch unter kirchlichen Mitarbeitern hunderte von Toten zu beklagen. Ein Drittel aller Bischöfe ist ermordet worden, also faktisch 3 von 9. Wir haben 9 Diözesen, 9 Bischöfe, 3 wurden ermordet. Die Kirche musste sich irgendwie positionieren und hat, Kritiker sagen, es war nicht genug, hat die damals noch 3 Monate lang in der Macht stehende Regierung gebeten, sich oder aufgerufen dazu, Recht und Ordnung herzustellen. Konnte man kritisieren, aber man muss, wenn man von der Kirche in Ruanda spricht, auch von den ausländischen Orden sprechen. Die haben klarer Stellung bezogen und natürlich das Ausland kontaktiert, sodass die Welt auf die gesamte Situation aufmerksam wurde. Also es ist sehr schwierig. Möglich, dass unter kirchlichen Mitarbeitern zunächst, möchte ich mal sagen, passiv dass ihnen eine Mittäterschaft angelastet werden kann. Nur, das ist auch sehr schwierig zu beurteilen. Ich nehme an, unter Todesandrohung wurden Leute dazu gezwungen, andere zu verraten, zu sagen, wo sie sich versteckt halten zum Beispiel. Aber, wie soll ich es formulieren? Nicht jeder ist zum Märtyrer geboren. Auch wenn Sie, Herr Hartmann und ich, eine religiöse Erziehung erfahren haben, wenn wir erstmal in so einer extremsten Situation stehen, wissen wir beide nicht, wie wir handeln werden. Wir hoffen, wir handeln richtig, aber wer weiß das schon in so einer Situation? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es vereinzelte Mitarbeiter der Kirche gab, die aktiv an diesem Genozid beteiligt waren. Da würde ich aber sagen, müssen Beweise her. Und falls es vermehrte Fälle aktiver Mittäterschaft gibt, dann müssten sich auch die Bischöfe, müssen sie dazu Position beziehen, das ist klar.
Wie auch immer die wirklichen Zahlen, und das können wir ja von hier aus gar nicht rekonstruieren, aber was ein Fakt ist, dass die katholische Kirche in Ruanda viel Vertrauen nach dem Völkermord verloren hat. Wie ist denn ihre Stellung heute in Ruanda?
Von offizieller staatlicher Seite wird viel Kritik geübt an der Kirche. Man hat nochmal es zum Anlass genommen, dass gerade der Hirtenbrief im November 2016, der eine gewisse Mitschuld eingesteht und auch wird auch dort um Entschuldigung gebeten, um Verzeihung gebeten. Das wurde zum Anlass genommen, nochmal die Polemik hochzufahren von rein staatlicher Seite. Es wird aber geflissentlich übersehen, dass doch schon im Jahr 2000 die Bischöfe diese Thematik aufgenommen haben. Also die Argumentation von der Regierungsseite ist, ihr macht das aber sehr spät und zu wenig. In Wahrheit wurde sich dazu schon geäußert vor langen Jahren, vor 16 Jahren genau. Das Problem ist hier, dass die staatliche Seite ein generelles Schuldeingeständnis der Kirche haben möchte. Ich kann wiederum die Bischöfe verstehen, wenn sie argumentieren, die Taten Einzelner richteten sich eigentlich doch gegen das, was die Kirche predigt, Nächstenliebe und so weiter. Insofern kann man nicht pauschal die Institution Kirche anprangern. Das ist schon verständlich wiederum, wenn so argumentiert wird. So viel zur Kritik an der Kirche von staatlicher Seite und ihrer Stellungnahme jetzt im November. Unstrittig ist aber, dass allein die katholische Kirche, die ja 55% aller Gläubigen, der 55% aller Gläubigen Ruanda angehören, auch heute, also nach wie vor, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft des Landes spielt. Und das muss jeder anerkennen. Sie leistet viel in Jugendarbeit, sie stellt viele Schulen und auch die Lehrer, bezahlt also den Unterhalt der Gebäude. Sie ist sehr aktiv auf dem Gesundheitssektor, also in Trägerschaft von Krankenhäusern, und hat sogar ein einzigartiges Projekt, nenne ich es mal, was ich besucht habe im Juni. Es gibt in der Nähe der Hauptstadt im Norden, 20 Kilometer weiter im Norden, ein Hospiz. Dort werden Patienten aufgenommen, die sich im Endstadium befinden. Es wird von einem polnischen Orden geführt, einzigartig im Land. Also die Stellung der Kirche ist eigentlich eine solide, nach wie vor spielt sie eine wichtige Rolle.
Jetzt ist ja Ruanda auch in einem Versöhnungs- und Annäherungsprozess. Wie engagiert sich denn die katholische Kirche in diesem Bemühen um Versöhnung?
Ich habe zum Beispiel im Sinn ein Programm von Laienmitarbeitern, über 7.300 Laienmitarbeiter im Raum der Hauptstadt werden ausgebildet, das will die Kirche so und wir unterstützen das, in Konfliktvermeidung oder Konfliktlösungsstrategien oder auch in der Aufarbeitung, also Ausbildung von Laien, in der Aufarbeitung von Traumata. Wir haben ja immer noch sehr viele traumatisierte Menschen. Man darf nicht vergessen, Psychologen haben das mal festgestellt, ein Trauma, das kann sich über 40 Jahre halten oder sich nie auflösen. Und wir haben immer noch sehr, sehr viele unbearbeitete Fälle, sage ich mal. In diesen Dingen werden Laienmitarbeiter der Kirche ausgebildet und nach ihrer Ausbildung tragen die ihre Erkenntnisse und Fähigkeiten dann in die Gemeinden. Also ich muss sagen, die Kirche, soweit ich das überblicke, engagiert sich schon sehr stark für die Versöhnung.
Sagt Felix Steiner, Ruanda-Referent beim katholischen Hilfswerk Missio. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Steiner.
Ich habe auch zu danken, Herr Hartmann. Wiederhören.
Heute mit Christoph Paul Hartmann am Mikrofon. Einschneidende Ereignisse in einem Land, die haben oft große Folgen, auch noch über lange Zeit hinaus, die das Ereignis gedauert hat. Hier zum Beispiel in Ruanda nach dem Völkermord, der ist jetzt über 20 Jahre her, aber Folgen davon merkt man immer noch in der Gesellschaft und natürlich, es gab viele Täter und viele Opfer, der Versöhnungsprozess dauert immer noch an. Über all das wollen wir sprechen, jetzt in dieser halben Stunde Domradio das Thema. Herzlich willkommen. Sie hören Domradio das Thema. Darin geht es heute um den Völkermord in Ruanda und seine Folgen, denn bis heute muss in Ruanda Aufarbeitungs- und Versöhnungsarbeit geleistet werden. Über den Umgang mit dem Genozid in der Gesellschaft heute spreche ich jetzt mit der Journalistin Eva-Maria Werner, die vor Ort recherchiert hat. Einen schönen guten Tag, Frau Werner.
Guten Tag.
Welche direkten Folgen, Sie waren ja vor Ort, kann man denn noch merken in der Gesellschaft in Ruanda?
Also wenn Sie durch das Land fahren, sehen Sie, dass an verschiedenen Stellen Gedenkstätten entweder entstehen oder schon da sind. Die können Sie besichtigen. Es gibt Museen. Es gibt auch am Rand der Straße Plakate, die auffordern Never Again, niemals wieder. Es gibt Gedenktage im Jahr. Und Sie merken es natürlich auch im Gespräch mit den Menschen, nicht sofort, aber wenn ein bisschen Vertrauen entstanden ist und Sie das Thema ansprechen, hat eigentlich jeder, der erwachsen ist in Ruanda, zu dem Thema etwas zu sagen, weil jeder, der über 30 ist, hat den Völkermord miterlebt in irgendeiner Form und deshalb ist das Thema im Land sehr präsent.
In welcher Form denn? Also wie darf ich mir vorstellen, wie beschäftigt, wie beeinträchtigt vielleicht dieses Thema das alltägliche Leben dort heute noch?
Ja, es ist zum Beispiel so, dass in den Dörfern heute Täter und Opfer, ehemalige Täter und Opfer zusammenleben. Und das kann man sich ja denkbar konfliktträchtig vorstellen. Also wir haben eine Frau getroffen, die zum Gespräch kam mit einem Mann, der ihre beiden Töchter und ihren Ehemann vor ihren Augen ermordet hat. Also die beiden kannten sich vorher aus dem Dorf. Der Mann ist nach der Tat geflüchtet in den Kongo und nach 12 Jahren wieder zurückgekommen. Und jetzt leben die beiden wieder, wie vor dem Genozid, im Dorf und müssen miteinander auskommen, weil sie sich eben über den Weg laufen. Und Sie können sich vorstellen, was das in den Menschen auslöst.
Jetzt gibt es ja im öffentlichen Leben in Ruanda nur noch Ruanda. Also die Begriffe Hutu und Tutsi spielen ja sozusagen in der öffentlichen Kommunikation keine Rolle mehr. ist das denn, wie ist das denn bei den Menschen? Gibt es diese Einteilung noch? Nehmen sich die Menschen noch so wahr?
Das ist eine schwierige Frage. Unsere Gesprächspartner haben wir danach gefragt. Die wissen natürlich, sind sie Hutu oder Tutsi, aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich jemanden kennenlerne, den nach dem zweiten Satz frage, sag mal, zu welcher Ethnie gehörst du eigentlich? Also das ist nicht mehr der Fall bei den Menschen, mit denen wir gesprochen haben.
Also ist es eher sowas, was so im vielleicht so im Unterbewussten mitschwingt?
Ich denke, dass das schon der Fall ist, weil wie gesagt, Sie wissen, die Täter, die Opfer leben noch in den Dörfern miteinander. Man weiß einfach, wer dazugehört. Das schwingt sicherlich noch mit, weil da natürlich ein großer Weg der Versöhnung auch im Gange ist. Wie sehr das jetzt im Alltag unter den Menschen thematisiert wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Sie haben ja mit Menschen vor Ort gesprochen und es gibt ja viele Täter in Ruanda. Das sind ja vor allem Männer. Wie leben die heute weiter? Also das ist ja gar nicht so einfach, dann zu sagen, okay, man kommt irgendwie als Täter beispielsweise zurück, weil man vorher geflohen ist. Wie ist da das zu sagen? Also wie kommen die in so eine Gemeinschaft wieder rein?
Also mit Valens, Tetsir Yaya, mit dem ich gesprochen habe, der Mörder der Kinder dieser Frau, war es eben so, er kam zurück und hat sich dann selbst der Polizei gestellt, weil er gemerkt hat, er kann mit dieser Schuld überhaupt nicht mehr leben. Und dann war es damals so in Ruanda, dass es Volksgerichte auf den Dörfern gab, sogenannte Gacaca-Gerichte. Vor einem solchen ist auch dieser Mann verurteilt worden, zu einer in unseren Augen geringen Haftstrafe, 11 Jahre. Es war so vor diesen Gerichten, dass man gesagt hat, wer bereut, dessen Haftzeit halbiert sich, weil die normale Justiz im Land war völlig überfordert. Es gab so viele Täter, man konnte die nicht in regulären Verfahren verurteilen, deshalb diese Volksgerichte. Der Mann kam vor dieses Volksgericht, wurde verurteilt zu 11 Jahren Haft, kam dann nach 6 Jahren aus dem Gefängnis frei und hat den Rest seiner Strafe durch soziale Arbeit abgebüßt. Und er versuchte dann zurück in dem Dorf, Kontakt aufzunehmen mit den Familien der Opfer, begleitet durch die Kirche. Also er ist zu den Familien gegangen, mehrmals, wurde auch anfangs immer wieder abgewiesen. Es ist also ein längerer Prozess und hat versucht, den Opfern zu zeigen, er bereut seine Taten, ihm tut es wirklich leid. Es ist ihm aber auch selber ein Anliegen, wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Also anders geht ja ein Weiterleben auch nicht in der Gesellschaft oder in einem Dorf, in einer Stadt. Und das ist ein sehr langer Weg, ein sehr langer Prozess, der auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Und auf diesem Weg sind ganz viele Menschen im Land.
Das sagt die Journalistin Eva-Maria Werner. Und wie das funktioniert, darüber sprechen wir gleich weiter. Sie hören Domradio das Thema und es geht um Ruanda mehr als 20 Jahre nach dem Völkermord. Darüber spreche ich mit der Journalistin Eva-Maria Werner. Es gibt in Ruanda ja zahlreiche Projekte, um irgendwie Täter und Opfer wieder aneinander anzunähern, um Versöhnung zu stiften. Sie haben sich da ja umgeschaut. Welche Ansätze gibt es denn da?
Wir waren in einer südlichen Diözese des Landes in der Pfarrei Zianica. Dort hat die Kirche, die Commission Justitia et Pax, ein Friedensseminar veranstaltet. 70 Personen nahmen daran teil. Da wird versucht, ehemalige Täter, ehemalige Opfer zusammenzuführen und in Gesprächskreisen die Dinge aufzuarbeiten. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Familien in Ruanda heute unter sehr vielen Problemen leiden, also angefangen von Alkoholsucht, Macho-Gehabe der Männer, Gewalt und das Ganze oder viele von diesen Problemen haben ihren Ursprung in der Zeit des Genozids. Und in diesen Gesprächsgruppen wird versucht, das Ganze aufzuarbeiten. Also die Menschen werden ermuntert, sich der Dinge anzunehmen, sie auszusprechen. Auch das ist auch ganz wichtig, überhaupt erstmal die Dinge zu benennen, weil man dann auch merkt, man steht nicht alleine da. Viele haben diese Probleme und diese Erfahrungen gemacht. Und die Kirche hat sich auch Hilfe geholt, also durch Psychologen, weil das ein sehr schwieriges, sehr komplexes Feld ist. Priester haben sich entsprechend ausbilden lassen. Es werden viele Gespräche geführt vor allem. Und das Thema Versöhnung ist ja ein ganz wichtiges Thema für die Kirche, dass man auch schaut in diesen Seminaren, was heißt das denn eigentlich in so einer Situation nach einem Völkermord? Wie kann das überhaupt gehen, wenn solche Täter und Opfer zusammenkommen? Und da braucht es wirklich auch geistliche Beratung durch entsprechende ausgebildete Menschen.
Jetzt haben Sie gesagt, es sind Gesprächsgruppen. Ist das nicht dann nochmal eine sehr große Überwindung, dann vor so vielen Menschen halt auch die eigenen Probleme, vielleicht auch die eigene Vergangenheit dann zu offenbaren?
Das habe ich mich am Anfang auch gefragt und war dann selbst sehr erstaunt, als ich gesehen habe, dass die Leute in großer Offenheit wirklich aufstehen, in der Runde sich hinstellen und eine Frau zum Beispiel über ihren gewalttätigen Ehemann Details verbreitet und so weiter. Befremdlich für mich oder für uns, aber dort wohl, also nicht gezwungen, sondern eher als hilfreiche Geste erachtet. Also die haben das wirklich in der großen Gruppe so gemacht. Und es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit, das wird auch so gemacht, der Hausbesuche, dass eben Priester, Ordensleute, die Leute zu Hause aufsuchen, in kleineren Gesprächen das Ganze nochmal angehen. Das kann man natürlich nicht in 2 Stunden leisten mit 70 Leuten an einem Ort, das ist klar.
Jetzt haben Sie aber auch eine Paar-Kombination auch begleitet, ein Täter und ein Opfer, die Frau, von der Sie eben schon erzählt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein Mann die komplette Familie einer Frau getötet hat, dass da eigentlich Versöhnung eigentlich etwas ist, was an Unmöglichkeit grenzt. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, ich habe das auch als sehr, sehr schwierig wahrgenommen, das Gespräch. Wie gesagt, die beiden kamen zusammen. Sie saßen nebeneinander während der ganzen Zeit, während wir gesprochen haben. Die Stimmung war sehr angespannt, auch bedrückt. Trotzdem habe ich gemerkt, dass die beiden in einem Dialog sind, weil die Frau festgestellt hat über all die Jahre, ist auch mittlerweile 23 Jahre her, dass der Schmerz eben bleibt und dass sie sich irgendwie dazu verhalten muss, wenn ihr eigenes Leben weitergehen soll. Sie hat zum Beispiel angefangen, sie hat einen Mann kennengelernt, dann eine zweite Familie gegründet, aber diese Familie ist auch zerbrochen, eben daran, weil sie sich der Vergangenheit nicht stellen durfte und konnte. Ihr zweiter Mann hatte dafür kein Verständnis. Und so hat sie also in ihrem eigenen Leben gemerkt, es geht einfach nicht, wenn ich mich der Trauer und all dem, auch dem Hass, der Wut, alles das, was da ist nach einer solchen Tat, wenn man sich dem nicht stellt. Und das tut sie eben, über Jahre jetzt auch schon begleitet. Und trotz allem muss man sagen, ist das natürlich jetzt kein Happy End, wie die beiden vor uns saßen. Das ist nach wie vor eine ganz, ganz schwierige Situation. Das ist wahrscheinlich ein tägliches Ringen mit sich selbst und auch mit dem anderen. Aber beide haben sie für sich so beantwortet, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn unser Leben in irgendeiner Form weitergehen soll.
Sie haben Menschen getroffen, Sie haben auch schon gesagt, es ist über 20 Jahre her. Ist das denn ein Thema, was vor allem die Generation dort bewegt, die das auch miterlebt haben? Oder ist es auch etwas, was dann auf die Kindergeneration sozusagen, auf die nächste dann sozusagen auch noch ausgreift?
Auf jeden Fall, weil der Zeitraum ja noch nicht so lange her ist, dass all diese Taten passiert sind. Also die Väter der Kinder waren zum Teil Täter. Ich habe vorhin die Probleme angesprochen, die es in den Familien gibt, also wenn es Gewalt in den Familien gibt, wenn es Alkoholprobleme gibt und so weiter, dann hat das natürlich sofort Auswirkungen auch auf die Kinder. Insofern ist das ein hochaktuelles Thema. Auf jeden Fall muss gehandelt werden, weil die Wunden, die betreffen eben nicht nur die jetzige Elterngeneration, sondern eben auch deren Kinder, ganz klar.
Wie sehen Sie da so den Fortschritt der Versöhnungsbemühungen? Glauben Sie, dass das etwas ist, wo man jetzt schon sagen kann, okay, das ist jetzt ein Prozess, wo man auch ein Ende sehen kann, oder wird das uns noch, oder wird das die Menschen dort noch auf unabsehbare Weise beschäftigen?
Ich glaube, das wird die Menschen noch sehr lange beschäftigen, weil wenn sie daran denken, wie es bei uns, die Aufarbeitung nach dem Nationalsozialismus und so weiter, damit sind wir auch noch nicht fertig und damit sind wir noch lange nicht fertig, hoffentlich. Und genauso wird das den Menschen in Ruanda gehen. Also das ist ein Prozess, der gerade erst mal begonnen hat, will ich sagen. Also die Täter sind aus dem Gefängnis jetzt gerade draußen. Die sind dabei, ihr Leben in den Dörfern wieder zusammenzugestalten. Und das wird sie ihr Leben lang begleiten, ihre Kinder auch und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, eben wie bei uns auch.
Sie haben schon gesagt, dieser Täter, den Sie getroffen haben, der hat eine für unsere Begriffe relativ milde Haftstrafe bekommen. Ist das etwas, was die Opfer beschäftigt, wo dann vielleicht eine gewisse Art von Frustration herrscht?
Das mag sein. Also die Gacaca-Gerichte, von denen ich vorhin gesprochen habe, die werden auch nicht nur positiv beurteilt im Nachhinein. Aber es gab damals eben gar keine andere Chance. Also wie wollen Sie Millionen Menschen in einem Land verurteilen, das Gefängnisse hat mit Kapazitäten für wenige Tausend? Also es war aus der Not geboren, aber es gab keine andere Möglichkeit. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen da immer noch Groll ist oder gesagt wird, ja, wie kann das sein? Jemand hat mehr als 20, 30 Menschen auf dem Gewissen und kommt nach 10 Jahren wieder frei. Natürlich empfinden wir das als ungerecht und als nicht richtig. Auf der anderen Seite ist das war einfach eine pragmatische Art und Weise, mit dem Problem umzugehen. Und ich denke auch, die Art und Weise, wie das jetzt mit Hilfe der Kirche aufgearbeitet wird, ist auch ein Weg auf den Prozess, das weiterzuführen. Also auch Reue, Schuldeingeständnis, all das, was man auch eigentlich im Beisein der Opfer nur wirklich auch tun kann.
Sie erwähnten die Hilfe der Kirche. Ruanda ist ein katholisch geprägtes Land. Wie sehr spielt denn da der Glaube für die Menschen auch eine Rolle?
Der Glaube spielt für die Menschen eine riesengroße Rolle. Also er ist im Alltag überall präsent. Und wir würden vielleicht sagen, ja, mein Gott, jemand, der so schreckliche Dinge erlebt hat, wie kann der noch glauben? Aber gerade da erleben wir eben einen ganz starken Glauben. Und ohne diesen starken Glauben, den starken Halt, den die Menschen empfinden, könnten sie vielleicht diesen Weg auch gar nicht gehen.
Sagt die Journalistin Eva-Maria Werner, die in Ruanda vor Ort recherchiert hat. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Mit Christoph Paul Hartmann am Mikrofon. Es geht um den Völkermord in Ruanda und der ist jetzt über 20 Jahre her und damit auf der einen Seite ja nicht besonders lange her, wenn man es mal mit dem Holocaust beispielsweise in Deutschland vergleicht. Aber immerhin gibt es jetzt auch eine neue Generation, die davon gar nichts mitbekommen hat, weil sie ihn nicht erlebt hat. Das heißt, erinnern ist auch in Ruanda eine große Aufgabe und darum geht es gleich hier in Domradio das Thema. Sie hören Domradio das Thema heute zum Völkermord in Ruanda und den Folgen auch für die heutige Zeit. Und da heißt es, verarbeiten heißt auch immer erinnern. Und wie dieses Erinnern in Ruanda aussieht, damit hat sich Missio-Volontärin Martha Weyer beschäftigt. Sie hat nämlich das Genozidmuseum in Kigali besucht und jetzt bin ich mit ihr verbunden. Einen schönen guten Tag, Frau Weyer.
Guten Tag.
Das Genozidmuseum ist ja ein ganz Besonderes, wo man jetzt, wenn man bei uns das Wort Museum hört, vielleicht nicht direkt drauf kommt. Würden Sie vielleicht mal beschreiben, wie es dort aussieht?
Ja, also es befindet sich mitten von Kigali, also sehr zentral. Das Gelände ist ziemlich groß. Was auffällt, sind die großen Betonplatten, die sich dort auch befinden. Man muss dazu sagen, dass diese Gedenkstätte gleichzeitig auch ein Friedhof ist, wo ungefähr 250.000 Menschen beerdigt wurden. Viele davon sind anonym. Nur ein paar Namen stehen an einer steinernen Wand. Also dort sind sie halt eingemeißelt. Dann gibt es da noch eine sehr große Ausstellung, die verläuft spiralförmig. Das ist in einem ganz, ganz dunklen Raum. Da sind Informationstafeln, da sind Gegenstände aus der Genozidzeit. Dort wird die Geschichte vor, während und nach dem Genozid erzählt. Und wenn man dann in die Mitte dieser Ausstellung gelangt, dann hängen da ganz viele Fotos von Opfern des Genozids. Und da können auch die Angehörigen immer noch Fotos quasi hinhängen, um ihrer Angehörigen zu gedenken.
Also es ist so eine Art Mittelding zwischen einem Friedhof und sozusagen einer sachlichen Ausstellung, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, so könnte man das gut ausdrücken. Also wie gesagt, draußen im Außenbereich ist dann quasi dieser Friedhof, wo man diese Betonplatten und diese Gedenktafeln sieht. Und drin ist das dann eine informative Ausstellung, die aber auch sehr, sehr emotional ist. Besonders wenn man halt zum Ende der Ausstellung kommt, wo man dann nochmal diese ganzen Opfer sehen kann auf Bildern.
Wie wird denn da diese Vergangenheit verarbeitet? Also welchen Zugang kann man denn da auch aus dieser Erinnerungskultur sehen, den die Menschen dann zu diesen Ereignissen haben?
Also ich war ja zum ersten Mal in Afrika. Für mich war das ziemlich schwierig. Ich kannte die Geschichte aus Ruanda natürlich. Und beginnend mit dieser ganzen Propagandaarbeit, die im Vorfeld des Genozids passiert ist, geht man dann halt immer weiter jeden Schritt, der quasi also geschichtlich nachverfolgt wird. Und es ist halt auch sehr persönlich gestaltet. Also unterwegs hat man dann persönliche Geschichten von Menschen, die die dann zum Beispiel, was total schrecklich war, bei lebendigem Leibe begraben wurden. Die Frau war zum Beispiel eine Tutsi, der Mann war ein Hutu und deswegen sollten sie halt aneinander gekettet gemeinsam als ein Symbol begraben werden. Ja, also das war schon sehr emotional. Ich musste mich zwischendurch auch hinsetzen, weil mir ein bisschen schwarz vor Augen geworden ist. Also es ist schon sehr, sehr eindringlich beschrieben und auch plakativ gezeigt.
Ist das etwas, was dann vor allem so zu Gedenktagen oder so genutzt wird oder für Touristen, die sich dazu informieren wollen? Oder ist es auch etwas, was die Menschen da vor Ort regelmäßig besuchen?
Also als wir da waren, es war ein sehr heißer Tag, es war nicht so viel los, aber Touristen waren gar nicht dort, wenn, dann waren es wirklich Einheimische. Was man sehen konnte, die haben sich auch sehr intensiv mit den ganzen Materialien auch nochmal befasst, die dort vorhanden waren. Und am Ende hat man aber gesehen, dass in diesem Raum, wo halt diese Bilder waren, von denen ich eben gesprochen habe, da haben sich auch ganz viele hingesetzt und sich nochmal die Fotos angeguckt. Ob die Menschen kannten auf diesen Fotos, das weiß ich leider nicht. Aber ich denke, das ist auch eine sehr emotionale Angelegenheit für die Menschen vor Ort.
Jetzt ist das ja sozusagen dieses Museum in der Mitte und drumherum sind die ganzen Menschen ja noch begraben. Hat sich das irgendwie richtig angefühlt? Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ob das nicht irgendwie auch eine Zurschaustellung von diesen Toten dann ist.
Also man sieht gar nichts, dadurch, dass ja auch explizit gesagt wird, dass viele Menschen dort anonym auch beerdigt wurden, was natürlich auch nicht anders ging. Viele Menschen wurden halt auch irgendwo in der Stadt, sage ich mal, aufgefunden. Und wenn man sie nicht mehr identifizieren konnte, dann finde ich das noch den richtigen Weg, sie auf diese Art und Weise zu würdigen, dass sie halt dort beerdigt wurden. Es waren ja schließlich sehr, 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 sehr viele Menschen, die zu der Zeit gestorben sind.
Wenn Sie jetzt auch den Umgang der Menschen, wenn Sie die auch da in diesem Museum beobachtet haben, würden Sie sagen, dass die schon ein sehr offenherziges Verhältnis zu der Vergangenheit haben oder ist da immer noch sehr viel Beklemmung im Spiel?
Also ich glaube, es fällt Ihnen noch immer sehr schwer. Ich denke, dass sie auf einem guten Weg sind, das wieder aufzuarbeiten. Also dadurch überhaupt, dass sie sich ja auch damit beschäftigen, dass sie hingehen, obwohl ihre Familien oder Familienangehörigen im Genozid gestorben sind. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit, aber die Menschen trauen sich auf jeden Fall den Weg zu gehen, das wieder aufzuarbeiten.
Also sind Gedenkstätten wie diese auch ein Weg vielleicht zur Versöhnung?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass die Offenheit, die Bereitschaft dazu, über diese schreckliche Vergangenheit zu sprechen oder sie auf irgendeine Art und Weise darzustellen, auf jeden Fall ein guter Weg sind, um damit fertig zu werden.
Sagt die Missio-Volontärin Martha Weyer. Sie hat das Genozidmuseum in Kigali besucht. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Domradio, das Thema ist hier. Wir haben jetzt so viel gesprochen über die Probleme teilweise und die Herausforderungen, die es in Ruanda noch gibt, um den Völkermord vor über 20 Jahren aufzuarbeiten und daran zu gedenken. Aber ich möchte diese Sendung gerne mit einem positiven Signal enden, denn es gibt sie auch, die positiven Nachrichten aus Afrika. Das sagt die Fernsehjournalistin Gundula Gause. Sie ist die Schirmherrin des Afrikatags, des Hilfswerks Missio, bei dem in diesem Jahr Ruanda im Mittelpunkt steht.
Ich habe bei meinen drei Reisen nach Afrika, nach Kenia, in den Senegal und nach Südafrika sehr optimistische, fröhliche, gute Menschen kennengelernt, die tatkräftig ihr Leben angehen, auch im Glauben auf Gott und in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Das heißt, dort ist eine große Bereitschaft gegeben, zu kooperieren. Sie brauchen Anleitung, die Menschen dort, die Staaten. Es gibt das Megaproblem der Korruption. Das heißt, wir müssen bei den Menschen ansetzen und da finde ich eben wunderbar, was Missio macht, über Ordensleute mit Projektpartnern in den Ländern gemeinsam Beziehungen knüpfen, kleine Wirtschaftseinheiten unterstützen zu einem besseren Leben.
Hilfe brauchen die Menschen also vor Ort, damit sich der in vielen Bereichen positive Trend fortsetzt.
Dass die Zahl der hungernden Menschen sich in den letzten 26 Jahren stark reduziert hat. Seit 1990 ist diese Zahl um 216 Millionen Menschen niedriger geworden. Das heißt, im Kampf gegen den Hunger geschieht sehr viel Gutes. Auch die Zahl der Neuinfektionen in Sachen AIDS ist sehr stark zurückgegangen.
Sagt die Fernsehjournalistin Gundula Gause, die Schirmherrin des Afrikatags von Missio. Der unterstützt dieses Jahr auch die Versöhnung in Ruanda über 20 Jahre nach dem Völkermord. Für mehr Informationen und wenn Sie spenden wollen, gehen Sie einfach auf die Internetseite www.afrikatag.de. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen von 2 Stunden Domradio. Das Thema dieses Mal zu den Folgen des Völkermords in Ruanda. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Paul Hartmann.